Ja, liebe Gemeinde, bitte schlag mit mir auf das Buch Daniel. Das ist auch auf dem Handout drauf. Predigtext für heute ist in Daniel Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Daniel 9, die Verse 1 bis 19. Bevor ich den Bibelabschnitt vorlese, möchte ich noch kurz sagen ein paar Worte zum Daniel. Daniel war ein Prophet. Er wurde als junger Mann aus Jerusalem verschleppt. Babylonier haben Jerusalem eben besetzt, eingenommen, besiegt. Und was die Babylonier gemacht haben, ist, sie haben viele der sozusagen der Elite, junge Leute aus der Oberschicht genommen und wollten die bei sich eben ausbilden und in ihren Dienst stellen. Und einer war eben Daniel von diesen Männern, der wurde dann 3 Jahre dann am Hof des Königs ausgebildet und hat dann ein hohes Ministeramt bekleidet. Er war sehr, sehr weise, Gott hat ihm viel Weisheit gegeben. Es gab auch die Situation, dass dann der König von Babylonien einen Traum hatte und den konnte keiner auslegen. Gott hat dem Daniel dann die Deutung des Traums gegeben und Daniel konnte das auslegen und so kam Daniel eigentlich in eine hohe Stellung in Babylon. Und Daniel ist allgemein in der Bibel ein ziemlich gutes Vorbild dafür, wie man eben als gläubiger Mensch in einer gottlosen oder auch gottfeindlichen Umgebung leben kann. Auch eine Parallele auch ein Stück weit zu dem Nehemia, über den ihr ja auch viel gehört habt in letzter Zeit. Nehemia war zum Beispiel auch am Bundschenk, war Minister dann bei einem heidnischen König. Da gibt es ein bisschen eine Parallele. Und heute wollen wir eben auf eine Sache von Daniel schauen, was ihn auch sehr ausgezeichnet hat. Daniel war nämlich ein Mann des Gebets. Und wir lesen hier ein Bußgebet von Daniel. Und ich lese jetzt ab Vers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein soll. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat. Dass er großes Unheil über uns bringen wollte, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass darum all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ja, liebe Gemeinde, wir wollen in 6 Gliederungspunkten durch die Predigt hindurchgehen. Ich finde das auch Handout. Der erste Punkt ist, also was es bedeutet, biblisch zu beten. Biblisch beten bedeutet, vom Worte Gottes geleitet zu sein. Das sind die Verse 1 bis 2. Das ist das Erste, was wir von Daniel über biblisches Beten lernen. Er ist vom Worte Gottes geleitet. Er hat den Propheten Jeremia gelesen und er hat darin entdeckt, dass es eine Verheißung gab, dass 70 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems Gott Wiederherstellung geben würde. Und er ging davon aus, dass die Zeit sich nahen würde und ging ins Gebet, um sozusagen Gott zu beten, was wird der nächste Schritt sein. Also er wollte diese Sache ins Gebet bringen vor Gott. Er hat den Propheten Jeremia gelesen und das war für ihn die Motivation, ins Gebet zu gehen. Und das ist für uns schon gleich auch die erste Anwendung, gleich zu Beginn. Wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir Gottes Wort studieren, dann sollte uns das auch ins Gebet führen, weil wir darin eben erkennen, was unsere Not ist, was die Not anderer Menschen ist und was unsere Anliegen sein sollen. Das heißt, biblisch zu beten bedeutet, vom Worte Gottes geleitet zu sein. Ja? Auch in unseren Anliegen und in der Art und Weise, wie wir beten. Und was das noch mehr bedeutet, das werden wir heute noch mehr hören, nämlich vom Wort Gottes, am Beispiel von Daniel, was es bedeutet, biblisch zu beten. Das bringt mich gleich schon zum zweiten Punkt. Biblisch zu beten bedeutet, tatsächlich zu beten. Ja, das bedeutet, dass wir auch wirklich beten. Es ist gut, wenn wir heute über Gebet nachdenken und davon hören, aber es sollte auch dazu führen, dass wir tatsächlich auch beten. Ja. Also ein Gebet, und Daniel spricht es eben in Vers 3 an. Er richtet sich aus auf Gott und er ist gottzentriert, also sein Gebet ist auf Gott ausgerichtet und er fleht zu Gott. Ja? Ich möchte noch auch die Gefahr ansprechen der Gebetslosigkeit im Leben eines Christen. Der Pastor John Piper hat mal gesagt, die schreckliche Realität ist eigentlich, dass die meisten Christen kaum beten. Ja? Also man betet vielleicht vor dem Essen, vielleicht murmelt man ein paar Sätze vor dem zu Bett gehen und dann auch vielleicht das Stoßgebet vor einem wichtigen Termin und eben dann die Gebete vielleicht im Hauskreis oder in der Gemeinde. Aber bei vielen war es das dann eigentlich schon. Und dass man auch mal längere Zeit im Gebet verbringt und konsistent längere Zeit regelmäßig betet, das machen eigentlich wenige Christen. Und das ist ein Problem. Also Gebetslosigkeit, wenn es im Leben eines Gläubigen vorhanden ist, ist es ein Problem. Ja? Weil Mangel an Gebet drückt letztendlich ein zu großes Selbstvertrauen aus bei uns. Ja? Also wir haben es eben schon gehört, wir sind vollkommen abhängig von Gott und das stimmt. Und viel zu oft bekennen wir das, aber glauben es eigentlich nicht wirklich. Sondern wir denken, dass wir die eigentlichen Macher in unserem Leben sind. Und wir meinen gar nicht, dass Gebet wirklich so notwendig ist, wie wir bekennen, dass es das ist. Ja? Also wenn wir wirklich davon überzeugt wären, dass wir wirklich jederzeit abhängig sind von Gott, dann wären wir häufig im Gebet und nicht gebetslos. Ja? Und Daniel betet. Ja? Daniel betet. Also biblisch zu beten bedeutet tatsächlich zu beten. Ja? Nächster Abschnitt sind die Verse dann ab Vers 4, der zweiten Hälfte, Vers 4b bis 11a. Ein längerer Abschnitt. Was Daniel da macht, ist sehr interessant. Biblisch beten bedeutet zu bekennen. Biblisch beten bedeutet zu bekennen. Ja? Der Bekannte. Und was bekennt er? Daniel bekennt zwei Sachen. Erstens bekennt er den Charakter Gottes. Ja? Du großer und furchtgebietender Gott, ja? Der den Bund bewahrt. Also er benennt die Charaktereigenschaften Gottes. Ja? Wenn wir sagen, ein biblisches Gebet sollte gottzentriert sein, fängt es damit an. Es ist adressiert an Gott und es benennt die Charaktereigenschaften Gottes. Ja? Andere Eigenschaften Gottes wären zum Beispiel seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Treue, wie sie ja auch angesprochen ist. Also wir benennen Gottes Eigenschaften im Gebet, sagen, du bist so und so, du bist ewig, du erhältst mich, du hast die Welt erschaffen. Und das sollte in einem biblischen Gebet enthalten sein, möglichst zu Beginn, dass man sich so auf Gott ausrichtet, indem man eben seine Charaktereigenschaften benennt oder bekennt. Ja? Und eine zweite Sache, die Daniel macht, er bekennt seine Sünde, das Sündenbekenntnis. Und das nimmt einen großen Raum in diesem Gebet ein. Daniel bekennt seine eigene Schuld vor Gott. Ja. Und das ist etwas, was ein ganz wichtiger Bestandteil ist von biblischem Gebet, dass wir erkennen und bekennen, wer Gott ist, und dass wir erkennen und bekennen, wer wir vor Gott sind und unsere Schuld bekennen. Ja? Daniel spricht hier von seinem Volk, er sagt, wir haben gesündigt, er macht es aber auch konkret und sagt, ich habe gesündigt. Ja? Und da muss man dann auch manchmal im Gebet auch konkret werden. Ja? Es ist durchaus wichtig, das allgemein zu bekennen, ich bin schuldig vor dir, aber im privaten Gebet ist es auch wichtig, auch Dinge auch konkret zu benennen, die einem bewusst sind, die der Herr dann auch vielleicht auch gerade in diesem Moment auch zeigt, offenbar macht. Und wir sind ja auch in unserer Sündenerkenntnis abhängig davon. Das kam auch im Psalm 51 eben auch mit raus, dass er merkt, ich merke eigentlich gar nicht, dass ich gesündigt habe, wenn Gott mir das nicht zeigt. Ja? Das sind also die beiden wichtigen Elemente des Bekennens, Gottes Charakter zu bekennen und die eigene Sünde zu bekennen. Also, biblisch beten bedeutet, vom Worte Gottes geleitet zu sein. Es bedeutet tatsächlich zu beten und es bedeutet auch zu bekennen, nämlich Gottes Charakter und die eigene Sünde. Kommen zum nächsten Punkt. Biblisch beten bedeutet dann auch in der Konsequenz, die Konsequenz der Sünde anzuerkennen. Daniel erkennt die Konsequenz der Sünde an. Er spricht dann von, und hier haben wir wieder eine Referenz auch zu Mose, haben wir wieder biblisch beten bedeutet, vom Wort Gottes geleitet zu sein. Er bezieht sich hier auf das Gesetz Mose. Es steht in 3. Mose 26. Und da vor den Versen, also in 3. Mose 26, gibt es erst die Segensverheißung für Gehorsam. Und danach, ab Vers 14 in 3. Mose 26, kommen die Fluchandrohung im Falle von Ungehorsam. Und was Daniel hier in seinem Gebet in Kapitel 9 macht, ist, dass er sagt, Jerusalem wurde zerstört. Warum wurden wir zerstört? Weil wir gesündigt haben. Also der Grund, warum wir überhaupt in der Vertreibung sind und warum Jerusalem verwüstet liegt, ist der Grund ist die Sünde des Volkes Gottes. Und ich finde das so realistisch, wie er sagt, Gott, du hast angedroht, du würdest uns Strafe geben, wenn wir sündigen. Wir haben gesündigt, wir sind auch nicht umgekehrt. Also wir haben nicht versucht, dein Angesicht zu besänftigen durch unsere Umkehr. Nein, das haben wir auch nicht gemacht. Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast, was passieren würde, wenn wir sündigen. Ja? Genau so ist es über uns gekommen. Und ihr könnt das gerne mal in der zu Hause mal nachlesen. 3. Mose 26, Verse 14 bis 42. Diese Verse haben es echt in sich. Sie sind richtig heftig, was Gott seinem Volk androht. Ja? Und Daniel erkennt das an. Er sagt ja, Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Ja? Und David sagt das auch im Psalm 51. Wer kann ihn denn tadeln? Wer kann den Herrn tadeln in seinem Gericht? Ja? Und das ist die Haltung eines biblischen Beters, die eigene Sünde zu erkennen. Und die Konsequenz der Sünde, nämlich Gottes Zorn, Gottes Strafe darüber, anzuerkennen. Ja? Da werden keine Entschuldigungen vorgebracht, es wird einfach knallhart bekannt und anerkannt. Und wie gesagt, neben der ersten Referenz von Jeremia ist die Referenz zu Mose der zweite Bezug in dem biblischen Gebet zum Wort Gottes. Also unsere Gebete sollten immer wieder durchdrungen sein, von Gottes Wort selbst. Ja. Also Gott liebt es, im Gebet mit seinem eigenen Wort konfrontiert zu werden. Und das führt uns zum nächsten Punkt, weil wir bleiben nicht bei der Verdammnis, bei der Strafe stehen, sondern in Vers 15 sagt der Daniel Folgendes. Nun aber, Herr unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Ja? Er bezieht sich hier auf die Befreiung aus Ägypten. Im biblisch beten bedeutet, sich auch immer an Gottes Heilsplan zu erinnern. Biblisch beten bedeutet, sich an Gottes Heilsplan zu erinnern. Also nachdem die eigene Schuld bekannt wurde, die Schuld des Volkes, nachdem die Konsequenz der Sünde anerkannt wurde, erinnert er sich jetzt an Gottes Gnade, an Gottes Heilsplan. Weil die Befreiung aus Ägypten ist ja für die alttestamentlichen Schreiber der Punkt, auf den sie sich beziehen. Ja, der Punkt, wo deutlich wird, Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei. Ja? Und das ist immer wieder ein Referenzpunkt für die alttestamentarischen Schreiber, wo sie sagen, da wurde Gottes Gnade, Gottes Treue deutlich, dass er sein Volk erhört hat und befreit hat aus der Sklaverei. Also der Auszug aus Ägypten, der auch Exodus genannt wird, als Zeichen von Gottes Gnade. Und für uns als Christen heute ist der Exodus ein Beispiel oder ein Vorbild oder auch ein Typus für das Evangelium. Ja? Der Pharao steht so ein bisschen sinnbildlich für den Satan, die Sklaverei in Ägypten steht sinnbildlich für die Sklaverei der Sünde und die Befreiung davon ist die Befreiung und ein Vorbild von der Befreiung, die wir in Christus haben. Ja? Christus hat am Kreuz über die dunklen Mächte, über Satan triumphiert und in der Vergebung, die wir durch seinen Kreuzestod erlangen, wenn wir eben daran glauben, haben wir Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Ja? Und so wie Daniel eben zurückgeblickt hat auf die Befreiung aus Ägypten, als Hoffnungsschimmer für seine jetzige Situation, können wir zurückblicken auf das Evangelium. Immer wieder. Ja? Also wir erinnern uns im Gebet auch immer wieder daran, dass Gott durch Jesus Christus uns begnadigt hat, und dass er uns befreit hat von der Sklaverei der Sünde. Ja. Biblisch beten bedeutet also, einmal vom Wort Gottes geleitet zu sein. Es bedeutet tatsächlich zu beten. Und es bedeutet, zu bekennen, nämlich Gottes Charakter und die Sünde. Und es bedeutet weiterhin, die Konsequenz der eigenen Sünde anzuerkennen. Und es bedeutet, sich dann auch an Gottes Heilsplan erinnern zu dürfen. Nun kommen wir zum sechsten Gliederungspunkt. Und das passt auch von der Folge her. Biblisch beten bedeutet, um Vergebung und Buße zu bitten. Ja? Das sind die Verse 16 bis 19 und die möchte ich nochmal lesen. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Und hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt in der Predigt. Was Daniel macht, ist, er sagt, nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und das zeigt uns, was die Grundlage für ein biblisches Gebet ist. Und die Grundlage für ein biblisches Gebet ist Gnade. Gnade ist unsere Grundlage. Das bedeutet für uns, dass unsere vermeintlichen Erfolge im christlichen Leben zu dieser Grundlage nichts hinzufügen. Das bedeutet auch, dass unser Versagen im christlichen Leben von dieser Grundlage nichts hinwegnimmt, weil unsere Grundlage Gnade ist. Ja? Der Grund, warum Gott hört und warum er hört, ist nicht in uns, sondern in ihm. Nicht in uns, sondern in ihm. Und da ist Beständigkeit. Ja? Der Herr ist treu, der Herr ist gnädig, er ist der Gleiche. Und er hört, und wenn er hört nicht um unseren Willen, sondern um seinen Willen. Wir könnten auch sagen, Christi Willen, könnten wir auch noch sagen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht warst du so angefochten oder so in Schuld und Scham verstrickt, dass du gar nicht beten wolltest. Wolltest vielleicht lieber dich ablenken, irgendwas anderes machen. Und das Letzte, was ich tun will, ist jetzt vor Gott zu treten. Und dann möchte ich dir eben aufgrund dieses Verses hier dann sagen, gerade dann bete. Ja, also gerade dann, wenn du meinst, du wärst unwürdig zu beten, gerade dann solltest du ins Gebet gehen zu Gott und dir zuerst deutlich machen, dass Gott ein gnädiger Gott ist und das, was auch jetzt gesagt wird im Gebet, die Grundlage ist nicht deine Würdigkeit, deine Unwürdigkeit, sondern Gottes Gnade. Weil wir sind ja immer unwürdig, Gott zu beten. Ja? Diesen subjektiven Eindruck haben wir nicht immer von uns selbst, aber wenn wir mal nachdenken, sind wir immer unwürdig zu beten. Auch wenn wir uns würdig fühlen. Wenn wir uns würdig fühlen, ist das ein weiterer Grund, warum wir gerade unwürdig sind zu beten. Ja? Okay? Du bist Bescheid. Ja? Ja, und dann Verse 18 und 19. Herr, höre. Wir sollten beten, um erhört zu werden. Das sollte auch unser Anliegen im Gebet zu sein. Dass wir wirklich beten, nicht nur um Gebete zu haben, sondern um wirklich erhört zu werden. Also wirklich diese Anspruchs-, diese Erwartungshaltung haben, dass wir vom Worte Gottes informierte Anliegen, also nicht irgendwas beten, sondern wir wissen von der Schrift, dass es richtig ist, für Vergebung zu beten, für Errettung von Menschen zu beten, für Segen zu beten, für Gelingen im Gottesdienst, all diese Sachen, also gute christliche Anliegen. Wenn wir dafür beten, sollten wir wirklich mit der Anspruchshaltung herangehen, dass Gott das dann wirklich macht. Ja? Also so beten, als ob es Gott wirklich geben würde und als ob er wirklich erhören würde. Ja? Herr, höre, Herr, vergib, Herr, neige dein Ohr, das sagt der eine. Ja? Also wir sollten beten, wirklich mit dem Anspruch, erhört zu werden. Und wir sehen auch hier in den letzten Versen wieder die Gottzentriertheit in Daniels Gebet, dass er sich ständig auf Gott ausrichtet. Also wir haben gehört, biblisch beten bedeutet, am Worte Gottes orientiert zu sein. Es bedeutet, tatsächlich zu beten. Es bedeutet, Gottes Charakter zu bekennen, die eigene Sünde. Es bedeutet, die Konsequenz der Sünde anzuerkennen. Es bedeutet, sich an Gottes Heilsplan zu erinnern. Und es bedeutet auch, um Vergebung und Buße zu bitten. Jetzt möchte ich gegen Ende der Predigt möchte ich jetzt noch ein paar praktische Sachen nochmal ansprechen, die Fragen für mich auch immer sind, wenn es ums Gebet geht. Ich denke, für manche von euch auch. Also was heißt es jetzt dann konkret? Und eine Sache, ich möchte zwei Dinge ansprechen. Einmal die Art des Gebets. Und das ist vielleicht etwas, worüber wir noch nie so drüber nachgedacht haben, aber, und es ist auch so offensichtlich, aber das Gebet von Daniel findet statt in Sprache. In normaler, gewöhnlicher, menschlicher Sprache. Ja? Er sagt, und ich sprach, ich bekannte und sprach. Er spricht zu Gott. Ja? In Gottes Wort spricht Gott zu uns und im Gebet sprechen wir zu Gott. Es ist keine Unterhaltung mit Gott, weil Gott ja nicht zu uns spricht, aber wir sprechen wirklich zu Gott mit der Sprache, die er uns gegeben hat. Und das bedeutet, dass im biblischen Gebet immer der Inhalt auch ganz wichtig ist. Also das, was wir dann tatsächlich sagen zu Gott. Ja, das haben wir ja eben jetzt alles gehört, was man dann so sagen kann. Man benennt seine Eigenschaften, man bekennt die Schuld, all diese Dinge, die wir eben gerade gehört haben. Ja. Und die Frage auch, die noch häufig dann auch aufkommt, ist, wie ist das denn mit den Gefühlen im Gebet, den Emotionen? Ich möchte Folgendes dazu sagen. Ich denke, dass Gefühle in einem Gebet enthalten sein können, aber nicht müssen. Ja? Und dass die Emotionen, die wir haben, oder auch eine Stimmung, eine mögliche Stimmung oder auch nicht, dass die vorhanden sein kann, aber nicht muss, und dass sie nicht, dass das Gefühl im Gebet, was auch immer da ist, ist nicht Maßstab, um das Gebet zu beurteilen. Okay? Ja, also wenn ich mich besonders gut fühle beim Beten, ist das schön, wünsche ich euch allen, dass ihr euch gut fühlt, wenn ihr betet. Aber wenn ihr euch nicht gut fühlt beim Gebet und betet trotzdem so, wie so ein Daniel betet, ist es trotzdem ein biblisches Gebet. Ja, und Gott wird nicht mehr oder weniger erhören, ob ihr jetzt euch gut gefühlt habt oder nicht. Weil es liegt ja nicht an euch, hatten wir ja eben, sondern es liegt an Gott. Ja? Also die Emotion kann enthalten sein, muss aber nicht und ist nicht Kriterium, um die Biblischkeit des Gebets zu beurteilen. Okay? Ja. Und dann noch, dass Daniel auch laut spricht. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Seelsorger, der hat ein bisschen provokant. Der sagte dann, hör auf mit deiner stillen Zeit, hieß der Artikel, hör auf mit deiner stillen Zeit. Und worauf er hinweisen wollte, war, dass wenn wir Gebete finden in der Bibel, und meistens sind es ja die Psalmen, dass Leute häufig laut beten. Ja? Also ihr könnt gerne auch leise beten, in Gedanken, das geht auch, aber einfach mal der Gedanke zu sagen, in der Bibel wird häufig laut gebetet. Ja? Also dass man es wirklich ausspricht. Ja? Wir können einzeln beten, ihr könnt, wenn ihr alleine seid, laut beten, ihr könnt flüstern, ihr könnt in Gedanken beten. Vielen hilft es, laut zu beten, weil sie sagen, meine Gedankenwelt ist so wirr und konfus, da bete ich lieber laut, dann weiß ich wenigstens, dass sich was vermischt hat irgendwie an der Stelle. Ja? Man kann aber auch gemeinschaftlich beten. Das ist auch was sehr Schönes als Christ. Ja, wir können mit anderen zusammen beten und wir hören dann, was die sagen, weil die benutzen Sprache und haben Inhalte. Und dann verstehen wir das und dann sagen wir Amen dazu. Ja. Das ist etwas, was wir als Christen machen können. Denn ich will nochmal diese Sache mit der Stimmung ansprechen im Gebet. Ich glaube, es gibt da eine Gefahr eben für den Christen, dass man im Gebet irgendwie dann immer so eine gewisse Stimmung eben sucht. Deswegen habe ich das eben auch so angesprochen. Und eine Stimmung, die ohne Inhalte auskommt, einfach nur ein Gefühl an sich ist, wir haben also kein Kriterium, um zu beurteilen, ob das jetzt gerade richtig ist oder nicht. Ja? Bevor ich Christ war, habe ich ungefähr 9 Jahren gläubig, und davor habe ich ein paar Mal meditiert. Oder zumindest habe ich das gemacht, von dem ich dachte, dass es Meditieren sei. Vielleicht war es auch keine richtige Meditation. Aber ich will kurz erklären, wie das war. Es bedeutet einfach, dass ich mich in meinem Zimmer im Schneidersitz hingesetzt habe und ganz die Augen geschlossen habe und mich einfach auf meine Atmung konzentriert habe. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer geatmet, aber auf jeden Fall habe ich einfach mich auf meine Atmung konzentriert. Und wenn Gedanken kamen, habe ich versucht, irgendwie nicht weiterzudenken, also sie an mir vorbeiziehen zu lassen. Ja. Wenn man das eine Zeit lang macht, ein paar Minuten oder eine Viertelstunde, merkt man wird ziemlich ruhig innerlich. Kann auch sein, dass man einschläft, aber das ist ja der Punkt, dass man wach bleibt. Man kommt eigentlich in so eine Art Trance irgendwann rein. Ich habe ziemlich viele gute Gefühle dann auch gehabt und war sehr entspannt. Ja. Und dann habe ich auch eine angenehme Stimmung. Aber ich war heile, ja. Ich war kein Christ, hatte nichts mit Gott zu tun, es hatte nichts mit Jesus zu tun, es hatte nichts mit Sünde zu tun, es hatte nichts mit Gnade zu tun, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute gesprochen haben. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ganz ohne Gott. Ja. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir im Gebet so eine bestimmte Stimmung suchen, die aber jeder Heide haben kann, wenn er sich einfach eine Viertelstunde in sein Zimmer hockt. Ja. Ja. Also deswegen sage ich nochmal, das Gegenteil ist auch falsch. Ich will auch nicht sagen, dass die Stimmungslosigkeit gut ist, weil dann wäre die Stimmungslosigkeit die neue Stimmung. Ja? Ich hatte mal einen Freund von mir, der hat gesagt, er wurde so abhängig, aber das ist ja eigentlich Mystizismus, von was ich hier spreche, er wurde so abhängig von diesen Stimmungen, dass er sich dazu gezwungen hat, jede Gefühlszeuge im Gebet zu unterdrücken. Über wie lange? Das klingt auch ein bisschen hart, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ist. Deswegen, wie ich es eben gesagt habe, Emotionen können enthalten sein, müssen aber nicht. Ja? Und der Inhalt ist eben das Zentrale. Dann noch ein Satz zur Häufigkeit des Gebets und zur Länge des Gebets. Also wie oft sollte man jetzt eigentlich beten? Wir haben in der Schrift keine definitive Aussage davon. Also das heißt jetzt nicht, jeder Christ muss 5 Mal am Tag mindestens 3 Minuten beten. Das steht so nicht in der Bibel. Daniel hat 3 Mal am Tag gebetet. Das lesen wir in Daniel 6. Das war seine Gewohnheit, 3 Mal am Tag zu beten. Ich glaube, dass es richtig ist zu sagen, dass Christen schon täglich beten sollten. Ja, wir sollen alle Zeit beten. Also ich denke schon, dass wir täglich beten sollten. Und zur Länge des Gebets würde ich sagen, der Inhalt gibt die Länge vor. Ja, also du schaust, welche Anliegen es gibt. Es ist ja häufig Dankanliegen und Bittanliegen. Und der Inhalt strukturiert die Länge deines Gebets. Wiederholungen im Gebet. Daniel hat manche Wiederholungen ja auch drin, das ist ein bisschen auch jüdisches Stil, dass dann immer so was Neues dazu kommt, nochmal was wiederholt wird. Sind im Maßen, denke ich, auch angebracht im Gebet. Andererseits sagt der Jesus auch, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Also Gott erhört nicht mehr, deswegen, wenn du immer wieder das Gleiche sagst. Ja. Also es ist, glaube ich, auch ein Zeichen von Vertrauen, wenn wir einmal in einem Gebet für eine Sache beten und dann ist das für das Gebet dann auch gesagt. Ja, also wenn ich meine Schuld bekannt habe, dann habe ich sie bekannt, und wenn ich dafür gebetet habe, dass ein Arbeitskollege zum Glauben kommt, dann habe ich das gebetet und ich darf vertrauen, dass es bei Gott angekommen ist. Ja. Römer 8 sagt ja, der Heilige Geist vermittelt auch noch für uns im Gebet. Also Wiederholungen im Gebet in Maßen. Ja, und dann möchte ich noch sagen, Gebet ist eben Ausdruck des Vertrauens. Ich sage, wenn wir nicht beten, zeigt das einen Mangel an dem Verständnis, dem Bewusstsein, Abhängigkeit zu Gott zu haben. Aber Beten ist Ausdruck von Gottvertrauen, darum geht es, dass wir auch Gott vertrauen. Ja, dass wir glauben, dass er zu seinen Verheißungen steht. Was auch noch ganz wichtig ist, ist die Demut. Da steht in Daniel 10, Vers 12, da kommt der Engel zu Daniel und sagt zu Daniel Folgendes: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen, um deine Worte willen. Also die Sünden auch vor Gott zu bekennen, das ist auch Demut. Ja? Also wir sind dazu aufgerufen, uns vor Gott zu demütigen. Und das tun wir auch im Gebet, indem wir unsere Sünden bekennen. Ja, dann möchte ich zum Schluss einfach nochmal die Gliederungspunkte wiederholen. Also biblisch beten bedeutet, vom Wort Gottes geleitet zu sein. Es bedeutet, tatsächlich zu beten. Es bedeutet, zu bekennen, nämlich Gottes Charakter und die eigene Sündhaftigkeit. Es bedeutet, die Konsequenz dieser Sünde anzuerkennen, nämlich die Strafe Gottes über alle Sünde. Was uns aber gleichzeitig auch als Christen zu Jesus führt. Fünfter Punkt, sich an Gottes biblisch beten bedeutet, sich an Gottes Heilsplan zu erinnern. Fokus auf dem Evangelium. Die Strafe dieser Sünde, die ich gerade bekannt habe, wurde an Christus getilgt. Ich bin frei um Christi willen. Und es bedeutet, um Vergebung und um Buße zu bitten. Herr, vergib mir meine Schuld um Jesu Christi willen. Und bitte befähige mich durch den Heiligen Geist in Zukunft heiliger zu leben. Ich wünsche mir für euch und für mich, dass Gott uns zu solchen Betern macht. Amen. Amen.